Worin genau bestehen die? Was sind Deutschlands Sicherheitsinteressen, die so viel Rüstung wert sein soll? Auch da sagt ein Verteidigungsminister AD de Maizière, es gibt zwei ganz grundlegende Sicherheitsbedürfnisse, warum wir gut gerüstet sein müssen und besser werden müssen. Das erste, wir müssen ein Militär haben, um freien und ungehinderten Zugang zu Welthandel und Rohstoffen zu sichern. Denkt mal, wie oft alle hier in Zeitungen und Talkshows mit der Mitteilung beglückt werden, der Welthandel, das ist so etwas wie wechselseitiger Nutzen. Die Nationen liefern einander, kaufen voneinander, was gut und günstig ist, und jeder macht darüber seinen Schnitt und hat seinen Vorteil. Wenn das wahr wäre, dass Welthandel wechselseitiger Nutzen der Nationen wäre, dann wären Gegensätze gar nicht absehbar, Gewalt wäre völlig überflüssig, aber ist offenbar unterstellt, denn wenn, wie der Verteidigungsminister sagt, der freie Zugang zum Welthandel und zu Rohstoffen extra gesichert werden muss, dann gibt es offenbar Staaten, die beim freien Handel und Wandel Gegenmaßnahmen ergreifen, weil sie mit den Ergebnissen unzufrieden sind und geschädigt werden. Ein aktuelles Beispiel, wie so ein Kräftemessen ausguckt. Deutschland hat zum Beispiel viel Wert darauf gelegt, die russische Industrie auf billige Gaslieferungen zu verpflichten. Dort kauft Deutschland im Wesentlichen seine Energie ein. Im Gegenzug hat die deutsche Regierung alles dafür getan, den Einstieg von russischen Energieversorgern wie Gazprom in deutsche Versorgungsnetze zu unterbinden. Warum? Ja, die Geschäfte machen die Unternehmungen, Gazprom, E.ON, RWE. Aber ein Staat, der das alles von seinem Territorium ausgehen lässt, der das auch alles anleiert und betreut, der ist darauf aus, dass für seinen jeweiligen Standort aus diesen wirtschaftlichen Beziehungen insgesamt ein Vorteil erwächst, Wachstum auf seinem Standort, ein ordentliches Geld, das in der Welt honoriert wird. Und insofern ist klar, warum ein Staat wie Deutschland gern einfädelt, dass seine Unternehmen billiges Gas in Russland kaufen, warum er aber durchaus Vorbehalte hat, dass russische Konzerne sich in deutsche Energieversorger einkaufen. Denn er möchte, dass das Wachstum möglichst einseitig am hiesigen Standort organisiert wird und nicht an einem anderen, weil Deutschland an einem nützlichen Partner interessiert ist und nicht an einem starken Konkurrenten und mächtigen Rivalen. Der staatliche Ertrag, der da aus den Handelsbeziehungen gezogen wird, ist deswegen von Anbeginn an zwischen kooperierenden Staaten immer auch mit einem Gegensatz befrachtet. Man will am anderen verdienen und nicht, dass der andere an mir verdient. Sonst würde man sich nicht stärken. Und weil es Staaten darum geht, sind sie immerfort damit beschäftigt, Handelskonditionen auszukämpfen. Zu welchen Preisen, mit welchen Kontingenten werden Waren, Energie, Rohstoffe über die Grenzen an- und verkauft. Sie sind damit befasst, um die Konditionen zu streiten und andere auf Rechte und Verträge festzulegen, um die Kooperation dauerhaft zu machen. Damit der andere Wille auch dann, wenn er mit den Ergebnissen nicht mehr zufriedengestellt ist oder Schäden einfährt, die Beziehungen zu den ausgehandelten Konditionen fortsetzt. Insofern ist Streit und Gegensatz vorprogrammiert. Und deswegen gibt es das Sicherheitsinteresse Nummer zwei, das der de Maizière auch bekannt gibt. Man muss nicht nur den ungehinderten Zugang zu Welthandel und Rohstoffen, notfalls mit Militär, sichern. Das Sicherheitsinteresse Nummer zwei sagt, Krisen und Konflikte müssen bewältigt werden und die eigene sicherheitspolitische Position muss glaubwürdig eingelöst werden. Klingt kompliziert, aber ihr könnt auch eine einfache Fassung davon täglich hören. Die heißt, wir dürfen nicht erpressbar sein. Was gibt es bekannt? Zunächst einmal, dass das wechselseitige Erpressen zwischen politischen Machtapparaten die dauernde Begleitmusik zum weltweiten Handelsgeschäft ist, eben weil um Konditionen gerungen wird, zu denen dieser Handel abläuft, die jede Nation zu ihrem Vorteil gestalten will. Also wird erpresst. Aber man möchte in dieser Erpressungsaffäre eben nicht der Unterlegene, sondern der Maßstabsetzende sein. Und dafür braucht man Instrumente, Daumenschrauben. Und wie sehen die aus? Eine erste wichtige ist, dass der Stand der wirtschaftlichen Beziehungen selbst ein erster Erpressungshebel wird. Wenn man einen großen Umfang an Warenverkehr mit einem anderen Staat etabliert hat, der am Ende davon abhängt, dass man Rohstoffe geliefert bekommt oder Werkzeuge für Ölplattformen, bei Russland zum Beispiel, dann ist immer auch die Unterbrechung der Handelsströme, das, was man Warenboykott nennt, ein Anschlag auf die andere Seite. Die Wirtschaft werden ihr wichtige Waren, wie Rohstoffe oder wichtige Werkzeuge zum Heben von Rohstoffen, vorenthalten. Die wird geschädigt und darüber wird der Staat geschädigt, dessen Wirtschaft auf seinem Standort Einbrüche erleidet, Steuereinnahmen brechen weg, das Vertrauen in diese Wirtschaft ist gemindert, es findet weniger Investition statt und so fort. Ein erster Erpressungshebel ist die Wirtschaftsboykottmaßnahme selbst. Man kann dazu übergehen, die Ukraine ist ein aktuelles Beispiel, der anderen Seite nützliche Kooperationspartner abspenstig zu machen und seinem eigenen Lager zuzuordnen. Die innere Opposition in der Ukraine mit der sogenannten Orangen Revolution anzufeuern, um einen pro-westlichen Regierungswechsel einzuleiten, dann hat man dem anderen Staat, Russland in diesem Fall, einen wichtigen Partner und ein geopolitisches Glacis entzogen, so sagen die. Das ist kein Gebiet mehr, in dem Russland mit politischer und militärischer Präsenz auftritt, sondern umgekehrt. Das wird ein Raum, in den die NATO einrückt. Damit erpressen sich Staaten wechselseitig. Und sie sollen belehrt werden darüber, dass die Beschädigungen, die man ihnen auf diesem Weg antut, sie gefügig machen sollen und das gefügig machen, das Folgen gegenüber den Forderungen, für sie die günstigere Lösung ist, als wieder den Stachel zu löten. Da kalkulieren Staaten in einem Nutzen-Schaden-Schema, aus dem aber jede Macht, und sowas ist ein Staat, auch austreten kann, heraustreten kann aus diesem Schema. Und das hat Russland vorexerziert. Die haben sich auf den Standpunkt gestellt, der Vormarsch des westlichen Auslands in die Ukraine in dem Sinn, dass sie sich dieses Land zuordnen, das wollen sie nicht auf eine Weise akzeptieren, dass ihr wichtigster militärischer Stützpunkt auf der Krim verloren geht. Also treten sie aus dem wechselseitigen Erpressungsverhältnis heraus und setzen ihre Gewalt ein und annektieren ein Stück Territorium, Krim. Und die NATO setzt ihre Gegendrohung dagegen. So operieren Staaten. Von dem ersten elementaren Sicherheitsbedürfnis, freien Handel gewährleisten, jede Form von Gegenmaßnahme anderer Staaten zurückweisen können, landet man zielstrebig beim zweiten, das politische Kräftemessen, das den Handel begleitet, braucht Werkzeuge, um andere zu erpressen und selbst nicht erpressbar zu sein. Und die letzte Rückversicherung dafür ist der Militärapparat, der gegenüber anderen Staaten auch dann eine Funktion hat, wenn er noch gar nicht eingesetzt wird. Das nennt man Abschreckung. Die andere Staatsgewalt soll von dem Militärapparat eines anderen Landes beeindruckt sein, und auf den Standpunkt festgelegt werden, angesichts dieser militärischen Macht ist Fügsamkeit und Kooperation allemal günstiger, als sich dem Versuch auszusetzen, militärisch mit dem anderen die Kräfte zu messen. Militär ist da per Drohung wirksam und im Krieg per Einsatz, wenn dann wirklich ausgekämpft wird, wer sich zum Sieger über den anderen macht. Und eins, um das nicht zu verhehlen, ist bei alledem klar, damit mein Hinweis nicht falsch verstanden wird. Kriegstreiber sind Politiker nicht. Wieso auch? Wer setzt denn seine nationalen Interessen nicht lieber ohne eine Überwindung der letzten Gegenwehr anderer durch? Das ist wirklich viel effektiver, seine politischen Interessen ohne Überwindung des Widerstands anderer Staaten umsetzen zu können. Aber wenn es denn nicht anders geht, wieder ein Wort aus der offiziellen Diplomatie, dann ist Krieg die Ultima Ratio, die quasi letzte Vernunft, die dann wegen der nationalen Interessen sein muss. Was sieht man? Je größer das Kapital einer Nation, umso mehr auswärtige Interessen entfalten nicht bloß die Geschäftsleute dieser Nation, die auf auswärtigen Märkten kaufen, verkaufen. Umso verbreiteter in der Welt sind die politischen Interessen, die diese Geschäftswelt begleiten, betreuen. Da, wo es ein Kulturattaché und ein Wirtschaftsattaché gibt, da gibt es immer auch einen Militärattaché. Je größer das Kapital, umso globaler die ökonomischen und politischen Interessen eines Landes, umso größer der Bedarf an einem Militärapparat. Die Selbstverständlichkeit dieser Floskel von Gauck, gewachsene Verantwortung, bezieht sich nämlich auf eben das. Den Spruch gibt es nicht seit Gauck, der ist viel älter. Den gibt es seit der deutschen Wiedervereinigung. Da sind zu den 60 Millionen Westdeutschen 20 Millionen Ostdeutsche hinzugekommen und ein großes Stück Territorium. Und alle Bundespolitiker standen auf dem Standpunkt, damit hat der Staat mehr Machtmittel und Machtquellen. Mehr ausnutzbares Volk, mehr ausnutzbares Gelände, mehr kapitalistisches Geschäft. Also hat er gewachsene Verantwortung. Der braucht, um das alles dann in der Welt auch beschützen zu können, was von diesem gewachsenen Standort ausgeht, auch einen gewachsenen Gewaltapparat. Bei China wird übrigens der Zusammenhang bemerkt, allerdings kritisch. Seit China in der ganzen Welt, in Afrika, Rohstofflager ausbeutet, die Rohstoffe nach China transportiert, über Seewege, manchmal auch über Landwege, merkt man, je weit verzweigter die chinesischen Wirtschaftsinteressen in der Welt werden, umso schneller wächst die Zahl der chinesischen Kriegsschiffe und Kriegshäfen, die sie überall auf der Welt bauen. Das folgt derselben Logik. Je größer das Kapital, desto stärker der Militärapparat, weil der Umfang der gegensätzlichen Interessen, die damit in der Welt verankert sind, nach mehr Sicherheit durch Gewalt schreit. Und die Deckung dieses Waffenbedarfs nimmt am liebsten, wenn ein Staat das Format dazu hat, der Staat in die eigene Hand. Man braucht eigene Waffenproduktionen, weil man in dieser Frage von keiner anderen Nation abhängig sein will. Da wäre man ja glatt erpressbar, wenn die Gewaltmittel, die man gegen andere braucht, von deren Gunst abhängen, was die Beschaffung angeht. Also stiftet der Staat auch hinreichend große Rüstungskonzerne, fusioniert Daimler-Benz und MBB zur DASA und so fort. Zum Rüstungsexport. Die Rüstung ist aus den angerissenen Gründen eine Notwendigkeit für jeden kapitalistischen Staat. Das ist eine Notwendigkeit, aber auch ein teurer Spaß. Die muss finanziert werden. Sie muss finanziert werden durch den Haushalt, den staatlichen Haushalt, der zu einem Teil aus den Steuern bestückt wird, die der Staat aus der Wirtschaft abzweigt. Diese Rüstung ist notwendige Kost, aber sie ist eine Belastung der Wirtschaft durch und durch, denn das angeschaffte Gerät, die Panzer, die Kanonen, die Gewehre, der Zwirn der Soldaten, das sind alles Materialien, die im Unterschied zu Baggern und Fräsmaschinen nie mehr an irgendeiner Stelle im ökonomischen Kreislauf für die Schaffung eines Wertprodukts, eines Gewinns eingesetzt werden. Das so angeschaffte Gerät mit den Kosten, die es vorstellt und die die Wirtschaft belasten, das steht im günstigsten Fall, wenn es nicht eingesetzt wird, auf den Kasernenhöfen und verrottet. Es ist einfach Belastung der Wirtschaft, notwendig für den Staatsapparat und seine Interessenwahrnehmung, aber es verrottet. Und wird es eingesetzt im Krieg, dann wird nicht nur der Reichtum, der in diesen Waffen steckt, vernichtet, sondern jede Menge Land und Leute und Reichtumsquellen obendrein. Eine Belastung ist es also einer Wirtschaft, die ein Staat umgekehrt aber doch zu seinem wichtigsten Lebensmittel hat. Von nichts anderem lebt ein Staat. Vom Wachstum der Wirtschaft, der er seine Steuereinnahmen und seine Kredite entnimmt. Also will ein Staat, dass die Belastung der Wirtschaft gemindert wird. Und der Rüstungsexport ist in dieser Frage der erste Befreiungsschlag. Rüstungsexporte mindern nämlich die Kosten von Rüstung und steigern zugleich die Einnahmen. Die mindern die Kosten, weil mit der Produktion erhöhter Stückzahlen beim Eurofighter oder bei Airbus oder bei den Gewehren, die exportiert werden, der Stückpreis sinkt. Die Vermehrung der Stückzahl durch den Exportzusatz sorgt dafür, dass der Stückpreis im Heimatland damit die Belastung des deutschen Rüstungsprogramms sinkt. Und umgekehrt, durch den Verkauf an fremde Staaten entstehen Einnahmen für die Rüstungsindustrie über die Zulieferer, die die Rüstungsindustrie beliefern, für das Wachstum am ganzen Standort und darüber per wachsender Steuereinnahmen sogar für den staatlichen Haushalt. Ein Widerspruch, da wollte ich jetzt noch gar nicht hin. Ich wollte erst einmal sagen, dass diese ökonomische Kalkulation die eine Seite des Rüstungsexports ist. Die andere, viel entscheidendere, ist die politische Kalkulation. Wen beliefert man mit welchen Waffen? Und diese politische Kalkulation, die geht allen Geldrechnungen voraus. Wenn ich andere Staaten mit Waffen beliefere, und Deutschland hat das ausgiebig getan, dann schafft man sich auf diese Weise kooperative Partner. Partner, die es einem danken, dass man zu ihrem Machtaufwuchs materiell was beigetragen hat, sie mit Gerätschaften ausgerüstet hat. Und je nach Kaliber des belieferten Staates schafft man sich auch Abhängigkeiten. Der beliefert wird, braucht auch Ersatzteile oder die Munition für die Gerätschaften, die man geliefert hat. Insofern erwirbt man sich über den Rüstungsexport sowas wie steuerbare Freunde. Deutschland hat es ausgiebig getan mit Staaten wie Israel, Pakistan, Saudi-Arabien, Katar, Algerien. Algerien zum Beispiel. Algerien hat die Gewehre, mit denen in Algerien Hunderttausende von Muslimen umgebracht worden sind, als die damalige FIS-Partei bei den Wahlen gewonnen hat. Die haben sie aus Deutschland bezogen. Deutschland hat die Waffen für diesen hunderttausendfachen Mord an Muslimen in Algerien geliefert. Und Algerien umgekehrt erweist sich bis heute dankbar für diese materielle Unterstützung der staatlichen Souveränität und hilft mit, die Asylantenflut, die von Afrika in die Festung Europa will, einzudämmen und im Mittelmeer abzufangen. Dafür kriegen sie heute MEKO-Fregatten geliefert. Also der Rüstungsexport hat politische Wirkungen, auf die er kalkuliert wird. Man schafft sich Freunde, auf die man Einfluss nehmen kann. Allerdings behält die Sache einen Widerspruch. Immerhin ist jeder Rüstungsexport die Stärkung eines fremden Souveräns. Das ist Unterstützung fremder Macht, die mit diesem Machtzuwachs, den man selber durch seine Lieferungen anstößt, sich auch dem Einfluss des Gebers entziehen kann. Am Ende sogar gegen ihn stellen kann. Und auch das nehmen Staaten quasi kalkulierend vorweg und sortieren sehr genau beim Waffenexport. Sie sortieren schon bei der Waffenqualität. Wem gibt man eigentlich die Hightech-Waffen an die Hand? Wer bekommt denn den deutschen Leo 2? Zunächst einmal nur erwiesenermaßen verlässliche Partner, im Prinzip die NATO-Staaten und die EU-Staaten. Bei allen anderen ist es ein langes Prüfverfahren, das am Ende dann bei Saudi-Arabien zum Ja geführt hat. Export von Waffen lässt man sich schneller einleuchten als den Export von Waffenfabriken. Warum? Waffenfabriken zu exportieren gibt dem Empfänger eine gewisse Unabhängigkeit vom Lieferanten, denn er bekommt ja die Potenz geliefert, den ganzen Kram selber herstellen zu können, sich also auch abzunabeln vom Hersteller. Das kommt auch im Prinzip nur bei NATO-Staaten und bei Israel vor, dass Deutschland sich so aufführt. In all diesen Fällen also wird beim Rüstungsexport kalkuliert zwischen politischem Nutzen und Risiko. Und das Geschäft, das mit dem Verkauf von Tötungsgerät gemacht wird, ist eine nachgeordnete Größe und ist ausdrücklich nicht die entscheidende Größe, wenn Waffen exportiert werden. Bei diesem Geschäft ist Deutschland nach ungefähr 30, 40 Jahren zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt aufgestiegen. Hinter USA und Russland beliefert Deutschland die NATO- und EU-Staaten, aber auch die vorher schon zitierten Israel, Pakistan, Saudi-Arabien, Katar, Algerien, Indonesien und andere. Und doch hat Deutschland diesen Aufstieg zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt auf eine Weise vollzogen, dass dieser Republik bis heute der Ruf anhängt oder angehängt wird. Auf äußerst restriktive, verantwortungsvolle Art und Weise dem Rüstungsexport nachzugehen. Deutschland hat den Ruf gepflegt, er ist ihm auch angetragen worden, ein Bild vornehmer Zurückhaltung im Namen des Friedens abzugeben, was den Export von Waffen angeht. Und das Belegmaterial, das bis heute dafür zitiert wird, das sind die sogenannten politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen. Ein Papier, das seit der rot-grünen Regierung von Schröder und Fischer gilt. Die politischen Grundsätze für den Waffenexport. Was haben die mit friedliebender Zurückhaltung zu tun? Was ist in denen festgelegt? Festgelegt ist erstens, bei NATO- und EU-Staaten liefert die Bundesrepublik alles und immer. Es sei denn, so heißt es da, das Interesse Deutschlands gebietet Ausnahmen. Beim ganzen Rest der Staaten ist das Prinzip umgekehrt. Da wird im Prinzip nicht geliefert, es sei denn, Deutschlands Interessen gebieten Ausnahmen. Und dass da der Umkreis der Ausnahmen recht groß ausfällt, ist ja schon angesichts der zitierten Staaten deutlich geworden. Pakistan, Saudi-Arabien, Algerien und andere werden alle beliefert. Aber auch bei denen gilt ein Regelwerk, auf das die rot-grüne Regierung und heute die Merkel-Regierung sich viel zugute gehalten hat. Nämlich, wenn an solche sogenannten Drittstaaten geliefert wird, die nicht zu NATO und EU gehören, dann gibt es ein ganz hochpeinliches, penibles Prüfverfahren nach zwei Grundsätzen. Der erste Grundsatz heißt, kein Rüstungsexport in Staaten, die Menschenrechte verletzen. Saudi-Arabien ist reichlich beliefert worden, hat auch den Leopard 2 Panzer bekommen. Das ist ein Land, Saudi-Arabien, das wird von einer Dynastie wie ein Fußballclub regiert, würde also den Tatbestand einer Diktatur erfüllen. Wahlen sind denen fremd. Sie gelten zudem, wenn man Mona Lisa guckt, als Hort der Frauenunterdrückung, weil die Frauen da verschleiert rumlaufen müssen. Dieses Land wird beliefert. Und die Frage ist, ist das jetzt eine Menschenrechtsverletzung, wie die sich dort aufführen, oder landestypische Sitte? Die Beurteilung muss wohl geheißen haben, landestypische Sitte, also wird geliefert. Was merkt man an solchen Beispielen? Dass es eine pure Frage der Bewertung ist, ob man den inneren Gepflogenheiten eines fremden Souveräns den Stempel Menschenrechtsverletzung oder landestypische Sitte verpasst. Und dass die Frage, welchen Stempel man verpasst, einzig abhängt vom Interesse, das man an diesem Land hat. Saudi-Arabien wurde und wird heute noch mit gewissen Einschränkungen geschätzt als ein pro-westlicher Brückenpfeiler in einer unsicheren arabischen Welt, der deswegen aufgerüstet wird. Der zweite Grundsatz, kein Rüstungsexport bei innerer Repression. Das zitierte Algerien hat Hunderttausende von Muslimen umgebracht. Was ist das? Ist es innere Repression oder verteidigt sich da ein Staat gegen Aufruhr? Man merkt, dem Faktum ist überhaupt das nicht zu entnehmen, weil es eine pure hinzutretende Bewertung ist, ob ich das als Repression, die böse ist, brandmarke, oder als gerechtfertigte Verteidigung eines Staates gegen Aufruhr nehme, hängt völlig davon ab, wie meine Wertschätzung in Bezug auf den Staat ausfällt. Und siehe da, Algerien wird und wurde gewertschätzt und also wurden sie beliefert und die Dankbarkeit Algeriens hält bis heute an und die bewähren sich als ein großer Brückenpfeiler im Kampf gegen die Asylantenströme, die aus dem Mittelmeer nach Europa wollen. Das ist die entscheidende Reihenfolge. Die Staaten, die Deutschland seines Interesses wegen nützlich findet, die bekommen den Stempel der Legitimität, deshalb Waffen. Das ist die Reihenfolge. Die Nützlichkeit ist das Kriterium. Die Legitimität ist die Art von Attest, die man den Nützlichen erteilt. Bleibt noch ein dritter Grundsatz zu erwähnen, der sozusagen das Glanzstück deutscher Rüstungspolitik ausgemacht hat. Keine Lieferung an Länder, die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind. Das galt als Glanzstück. Das war neben den beiden anderen Grundsätzen, man hat auf die Menschenrechte zu achten und die Frage zu prüfen, ob da Repression ausgeübt wird. Das war der i-Tupfen auf die Bewertung dieser deutschen Rüstungsexportpolitik als absolut friedliebender, im Geiste der Beschränkung gefasster Rüstungsexporte. Beschränkung im Namen des Friedens. Davon ist kein Wort wahr, weil die Beschränkung, die da wirklich vorliegt, keine Lieferung an Staaten, die in bewaffnete Konflikte verwickelt sind, die ist eine Beschränkung auf die Zweckmäßigkeit, die Deutschland vom Rüstungsexport wollte. Da wird nicht auf etwas verzichtet, was man gewollt hat, sondern das, auf das da verzichtet wird, ist das, was man nicht gewollt hat. Warum? Warum fand Deutschland es so zweckmäßig, bis jetzt nie an Staaten zu liefern, die in bewaffnete Konflikte verstrickt sind? Das folgt aus der ganz speziellen deutschen Art, seinen Imperialismus in der Welt zu verfolgen. Deutschland hat immer den Standpunkt als politische Leitlinie gehabt, Sicherheitspolitik macht Deutschland nur im Bündnis. Deutschland geht nie einen deutschen Sonderweg. Deutschland sucht seine Sicherheit im NATO-Bündnis unter der Führung der USA. Ja, warum? Die Macht, die Deutschland für den Schutz seiner globalen wirtschaftlichen und politischen Interessen braucht, die hat es auf sich allein gestellt nicht, sondern überhaupt nur unter dem Schutzschirm einer atomaren USA, die die NATO anführt. Deutschland bezieht zwar Öl aus aller Herren Länder, auch aus Irak und Iran, aber die haben keinen einzigen Flugzeugträger, um irgendeinen Boykott in der Straße von Hormuz gewaltmäßig aufzulösen. Die brauchen also eine globale Schutzmacht, weil ihre zivilen, ökonomischen, politischen Interessen weit, weit, weit hinausragen in die Welt, ohne dass ihr eigener Machtapparat dafür die Deckung abliefern könnte. Und nur die richtig alten Knacker hier in dieser Runde, die erinnern sich vielleicht noch an den Spruch von Helmut Schmidt, der das immer betränt hat. Wir sind ökonomischer Riese, aber politischer Zwerg. Machtzuwachs durch Unterordnung. Das war bis heute die deutsche Politik. Machtzuwachs durch Unterordnung unter die USA in das Bündnis. Und hat immer auch das Leiden ausgemacht, eben daran, dass man untergeordneter Mitmacher ist. Da gab es verschiedene Emanzipationsversuche in der EU durch eine EU-Streitmacht, die fast alle immer im Sande verlaufen, jedenfalls wenig Wirkung zeigen. Aber eines hat Deutschland nie gemacht, einen nationalen, eigenmächtigen Anlauf auf einem Kriegsschauplatz hat Deutschland nicht gewollt, im Unterschied zu Frankreich mit seiner Force de Frappe oder im Unterschied zu England mit seinen Atombomben und U-Booten. Da hat Deutschland demonstrativ Abstinenz gehalten, ist nicht mit eigenen Soldaten auf eigene Rechnung nach Mali, hat nicht mitgetan beim Gemetzel in Syrien, jedenfalls nicht mit eigenen Soldaten vor Ort, macht nicht mit beim Schlachten in Syrien, jedenfalls nicht mit eigenen Soldaten auf eigene Rechnung vor Ort. In Sachen Gewalt hat Deutschland gar keine Abstinenz gehalten. Da sind sie im Bündnis, in Somalia, in Afghanistan, im Kosovo unterwegs gewesen. Panorama berichtet, 350.000 deutsche Soldaten sind da unterwegs. Nicht alle auf einmal, aber so im rollierenden Verfahren. Und wie viele Leute die dort umgelegt haben und wie viele Soldaten dabei umgekommen sind, das sollen jetzt andere nachzählen. Auf diesen imperialistischen Weg, kein deutscher Alleingang, alles nur im Bündnis, war auch die Rüstungsexportpolitik ausgerichtet. Alle Gerätschaften fürs Bündnis und die NATO-Freunde, Drittstaaten werden restriktiv beliefert und keine Waffen an Drittstaaten, die bewaffnete Konflikte austragen. Deutschland wollte keine Stellvertreterkriege auf eigene Rechnung, für eigenen Machtzuwachs, nicht wegen des Blutvergießens, sondern weil Deutschland das nicht nützlich fand. In diesem Punkt gibt es einen Übergang, den Deutschland heute und jetzt vollzieht. Und zwar angesichts dieses Schlachtens in und um Syrien mit dem Islamischen Staat, dem sogenannten Islamischen Staat IS. Der Übergang, der vollzogen wird, heißt jetzt ausdrücklich, doch Deutschland muss es sich zum Prinzip machen, auch an Konfliktparteien zu liefern, die jetzt hier und heute damit Kriege austragen. Von manchen als Tabubruch bezeichnet, weil eben die von mir vorhin zitierte dritte Richtlinie dieser Rüstungsexporte außer Kraft gesetzt wird. Es wird geliefert an Parteien, die damit jetzt Krieg führen. Und Merkel hat ausdrücklich hinzugefügt, die Lieferung an die Peshmerga in Kobane und an den Irak, das ist nur ein singulärer Fall. Wir müssen Staaten, die bereit sind, so hat sie gesagt, sich zu engagieren, auch befähigen. Und ich sage ausdrücklich, das schließt ab sofort auch den Export von Waffen ein. Warum machen die das? Die brechen mit einer Politik, die sie 40, 50 Jahre lang so gepflegt haben. Die Lage hat sich einigermaßen verändert. Die alte Verlässlichkeit, dass die Konfliktfälle in der Welt Sache eines NATO-Bündnisses sind, also auch unter Mitwirkung und Mitsprache der NATO-Partner geregelt werden, die ist lange vorbei. Die USA sind schon lang dazu übergegangen, in den Fällen, die sie definieren, Libyen, Syrien, der Antiterrorkrieg 9/11, Koalitionen von Willigen zu bilden, sich Staaten zusammenzusuchen, die in ihrem Interesse, in ihrem Auftrag, an ihren Scharmützeln mitwirken. Die gehen dazu über, sich auch Gruppen, nicht bloß Staaten, herzurichten und die Fäden im Hintergrund zu ziehen, um gewünschte Blutbäder mit gewünschten Effekten in Syrien oder Libyen zu erzeugen. Das nennen die Leading from Behind. Sowas wird gemacht, sodass Staaten im Bündnis, die in diesem neuen Umfeld ihren eigenen Einfluss geltend machen wollen, nicht einfach ausgemischt bleiben wollen, dazu übergehen müssen, auf eigene Rechnung, in eigenen Konflikten, mit eigenen Waffen, um Einfluss zu kämpfen. Deutschland will also ab sofort mit seinen Rüstungsgütern sich in diesem neuen Umfeld der Rivalität zwischen den kämpfenden Staaten einen eigenen Platz erobern. Nicht als Ersatz der alten Bündnispolitik, aber als Ergänzung. Und dafür brauchen sie eine Neuaufstellung der Bundeswehr.